Deutschlandfunk, Medias Res.
Die Geschichte, um die es hier heute als erstes geht, mutet etwas an wie die des Reporters Klaas Relotius. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass der Spiegelredakteur Reportagen gefälscht hat und vieles einfach komplett erfunden hat. Derselbe Spiegel berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über die Historikerin Marie-Sophie Hingst. Bekannt geworden ist sie unter anderem als Bloggerin des Jahres 2017. Laut Spiegelrecherche ist jedoch vieles, was auf ihrem Blog steht, nicht wahr. So soll sie unter anderem ihre dort beschriebene jüdische Familiengeschichte komplett erfunden haben. Ganz konkret 22 angebliche Holocaust-Opfer, von denen die meisten gar nicht existiert haben sollen. In Wahrheit stamme Hingst aus einer evangelischen Familie. Und auch an anderen Geschichten der Historikerin werden nun Zweifel laut. Eine davon hat Marie-Sophie Hingst bei unserem Schwestersender Deutschlandfunk Nova erzählt. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit Lena Sterk. Sie ist Redaktionsleiterin für Online und Social Media bei Deutschlandfunk Nova. Guten Tag.
Guten Tag.
Es besteht der Verdacht, dass Sie auch von Frau Hingst getäuscht worden sind. Um welche Geschichte geht es da?
Es geht um eine Geschichte, die wir in unserer Storytelling-Sendung 100, also ein Format, das sehr persönliche Geschichten erzählt, gemacht hat im Februar 2018, wo sie davon berichtet, wie sie mit Anfang 19 in Indien in einer Klinik Sexualaufklärung gemacht hat und dieses Thema dann später nochmal aufgenommen hat, als sie in Deutschland mit Flüchtlingen gearbeitet hat. Das war die Geschichte, die sie erzählt hat und auch glaubhaft versichert hat, auf die wir durch eine Publikation in einer anderen Zeitung aufmerksam geworden sind.
Sie sagen glaubhaft versichert. Was hat Sie da so glauben lassen, dass das tatsächlich stimmt?
Also wir machen jetzt gerade so ein bisschen Aufräumarbeit und rollen diese ganze Geschichte nochmal auf. Es geht darum, wie sie zum einen selber als Person mit aufgetreten ist, welche Bilder sie gezeigt hat, wie sie diese Erinnerungen auch in ihrem Blog mit festgehalten hat. Es geht um Quellen, die sie mitgenannt hat, um Fotos, die sie genannt hat. Und natürlich müssen wir auch uns kritisch hinterfragen, ob wir uns zu sehr darauf verlassen haben, dass sie diese Erfahrung schon in anderen Medien häufiger geteilt hat und wir das als eine Gegebenheit wahrgenommen haben. Es ist natürlich immer besonders herausfordernd, wenn jemand sowas erzählt aus seiner eigenen Biografie und das eigene Leben betrifft und das keine Person des öffentlichen Lebens ist, wo man das noch an anderen Stellen mit nachprüfen kann.
Also haben Sie sich so ein bisschen blenden lassen von dieser Person, die das authentisch rübergebracht hat?
Blenden, möglicherweise täuschen lassen und also das ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen, wo wir jetzt genau gucken müssen, wo ist der Fehler zwischen, das hätten wir sehen können oder das hätten wir nicht sehen können. Aber wenn jemand auch zu einem kommt und persönlich diese Geschichte so erzählt, mit möglicherweise auch einem falschen Namen Dokumente mit unterschreibt, ist es natürlich auch an ein paar Punkten schwierig, damit umzugehen.
Im Spiegel heißt es nun, es fehlten Belege für die Existenz der Klinik. Wie haben Sie sich das erklären lassen?
Diese Klinik gab es, die Geschichte, die sie damals erzählt hat, war ja 2009, wenn ich das richtig erinnere. Und wir haben damals tatsächlich auch geguckt, wo diese Klinik war. Das Stadtviertel gab es, die Klinik allerdings in der Form nicht mehr. Und da hat sie auch eine plausible Antwort drauf gehabt, als wir da mit ihr drüber gesprochen haben.
Gibt es bei Ihnen so eine richtige Faktencheck-Redaktion oder wie läuft das bei Ihnen ab?
Wir haben keine Faktencheck-Redaktion in dem Sinne, sondern das gehört zu unserem journalistischen Handwerk, dass wir einfach nach bestimmten Kriterien überprüfen, ob eine Geschichte und Variante wahrhaftig ist. Bei den Angeboten, bei der Auswahl von den Gesprächspartnern, es geht um Vollständigkeit, es geht darum, dass man durch Fotos was belegt hat, durch Quellen, durch Links zu bestimmten Einrichtungen, das, was unseren Alltag mitbestimmt.
Jetzt gehen wir immer noch von einem Verdacht aus.
Ja.
Sie prüfen die Geschichte gerade, so steht es auch auf der Website von Deutschlandfunk Nova,
genau,
wo der Beitrag vorher zu finden war. Der ist jetzt gerade offline. Wie läuft diese Prüfung jetzt ab?
Das Allerwichtigste, was wir tatsächlich versuchen, und ich finde das tatsächlich auch wichtig, dass wir die Gelegenheit haben, mit ihr selber zu sprechen. Weil wenn wir sonst sind wir in der bloßen Verdachtsberichterstattung, das ist auch ein Problem. Ne? Wenn wir uns wir haben uns einmal auch auf eine andere Publikation verlassen, jetzt können wir uns nicht nur auf den Spiegel verlassen und sagen, das stimmt alles, was da drin steht, sondern wir müssen mit ihr die Gelegenheit haben zu sprechen. Das ist bis jetzt allerdings nicht gelungen. Und jetzt müssen wir genau gucken, ab welchem Punkt wir davon ausgehen müssen, dass das bedeutet, dass sie sich nicht dazu äußern möchte.
Und ab welchem Punkt gehen Sie davon aus?
Das müssen wir auch nochmal mit dem Justiziar absprechen. Das ist eine journalistische, aber auch eine juristische Einschätzung. Ich denke aber, dass wir im Laufe dieser Woche mal eine Form von Klärung haben.
Was ziehen Sie daraus? Was könnte man in Zukunft bei der Überprüfung solcher Fälle besser machen?
Vor allen Dingen bei den Geschichten, die sehr persönlich und privat sind, müssen wir überlegen, ab welchen Punkten wir nicht doch möglicherweise mit Autoren arbeiten. Ob wir mit Leuten, die wir schon lange sehen, ob wir Belege verlangen, noch in einer stärkeren Form. Das ist manchmal schwierig, wenn es um sehr intime Geschichten auch geht. Und ob wir uns in manchen Fällen dann auch gegen solche Geschichten entscheiden, was sehr schade ist. Aber das höhere Gut ist natürlich die Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit.
Sagt Lena Stärk. Sie ist Redaktionsleiterin für Online und Social Media bei Deutschlandfunk Nova. Ich habe mit ihr über eine möglicherweise gefälschte Geschichte der Gastautorin Marie-Sophie Hingst gesprochen.